dass ihr gekommen seid und ihr habt schon gehört an den verschiedenen Vorstellungen, auch bei der, an den Flugblättern, dass die Gruppe mich zu einem Thema eingeladen hat, zu dem sie alles wissen und was sie auch schon sozusagen auf Flugblättern verteilen und dann sagen, ich soll dazu sprechen. So habe ich darüber nachgedacht, was ich unter diesen Bedingungen eigentlich tue. Es gibt überall im Netz Vorträge, zu viel in einem von mir. Es gibt dieses schöne, dicke Buch, was ihr hoffentlich dann alle lesen werdet, wo es alles ausgeführt wird. Es gibt verschiedentliche Veröffentlichungen. Geht mal über Google und macht viel in einem rein. Dann kommt diese Veröffentlichungskaskade. Und gleichzeitig ist das, was viel in einem Perspektive meint, selber auch etwas recht Einfaches. So dachte ich darüber nach, den Vortrag anders zu machen. Und zwar nur sehr kurz zu entwickeln aus den Notwendigkeiten, warum musste denn jetzt diese komische Zusammensetzung erfunden werden, heute vier in einem Perspektive, so maoistisch, wie sich das anhört. Warum? Was war der Grund dafür? Das mache ich so die knappe Hälfte der Zeit. Und die zweite Hälfte der Zeit mache ich mein ganz neuerliches Lieblingsthema. Ich habe beim Diskutieren mit vielen, vielen Gruppen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zuletzt auf dem Kirchentag festgestellt, dass was nicht wirklich verstanden wird, das Revolutionäre an diesem Projekt ist. Und das Revolutionäre ist der Herrschaftsknoten, die Erfindung des Herrschaftsknotens oder die Entdeckung desselben, was ja eine andere Politik nötig macht, als wenn man Herrschaft von oben nach unten denkt. Wenn man sie als Knoten denkt, wird man gleich verwickelt in ganz andere Probleme. Und dann dachte ich, das mache ich sorgfältig für euch, den Herrschaftsknoten, mit der Hoffnung, dass ihr das dann diskutiert, ergreift und ich von euch lerne, wie das weitergeführt werden könnte. Das ist die Idee. Jetzt die Notwendigkeiten. Innerhalb des Feminismus ist das schon also mindestens 35 bis 40 Jahre alt, dass man erkannt hat, dass der Arbeitsbegriff, so wie er im Marxismus oder in der Arbeiterbewegung vor allem tradiert ist, zu eng ist. Irgendwie sehr gut und faszinierend zu denken, da gibt es lange kritisch-psychologische Theorien, die das ausgearbeitet haben, über die kulturhistorische Schule der Sowjetunion bis in die kritische Psychologie aus Berlin, nämlich, dass der Mensch Mensch wird durch Werkzeugherstellung. Das macht ihn erst zum Menschen. Und die Werkzeugherstellung hat diesen wunderbaren Effekt, dass man das Zeug tradieren kann, wie einen guten Begriff. So entsteht dann Entwicklung. Eine Generation kann praktisch auf der nächsten aufbauen. Man kann immer tollere Werkzeuge erfinden und die übergibt man dann der nächsten Generation. Und so kommt menschliche Geschichte zustande. Ich nenne das die Axttheorie, weil der Klaus Holzkamp, Begründer der kritischen Psychologie, hatte dann daraus entwickelt die Idee, dass der Mensch eigentlich, der Mensch wieder, eigentlich immer kooperiert, selbst wenn er einsam im Wald mit einer Axt ist. Weil er ja dann sozusagen die Werkzeuge von dieses Werkzeug, ne, und der Zweck, der reingelegt ist, anwendet und so mit einer unendlichen Vielzahl von Menschen in Kooperationsbeziehungen ist. Ihr könnt das mühelos nachlesen, glaube ich, entweder bei Leontief, von dem die Axtgeschichte kommt, oder bei Holzkamp, Grundlegung der Psychologie, wo eine ganze marxistische Psychologie darauf aufbaut. Und auch erkennen, wie faszinierend es ist, sich den Menschen und seine Entwicklung durch Arbeit und Werkzeugherstellung vorzustellen. Das Problem ist bloß, man wird ziemlich schnell feststellen, dass ganz viele Menschen auf diese Weise keine Menschen sind, weil sie nicht über Werkzeugherstellung in die Gesellschaft kommen, sondern irgendwie anders. Ich spreche jetzt hier vornehmlich von Frauen. Und bei Marx ist das in einem ganz lustigen Zitat, was auch pathetisch sehr gut ist und pathetisch falsch aufgehoben, beides zugleich, sehr gut und falsch, nämlich bei seiner Analyse der entfremdeten Arbeit im Kapitalismus, sozusagen die Hauptelemente da drin, müsst ihr extra nachlesen, das mache ich heute nicht, auch sehr, sehr spannend, die Analyse der entfremdeten Arbeit, kommt er dann zu dem Satz, so kommt es am Ende zu dem Resultat. Ich habe das nicht aufgeschrieben, muss es also auswendig sagen. kommt er zu dem Resultat, dass der Mensch, wo er arbeitet, nicht zu Hause ist und wo er zu Hause ist, nicht arbeitet. Ihr könnt euch leicht vorstellen, dass das die Feministinnen weltweit empört hat, weil sie alle wussten, dass zu Hause gearbeitet wird, wenn auch nicht von Männern. So gingen sie in einen zentralen Konflikt mit Marx. Das Problem in dem Konflikt ist etwas auch für euer Denken, glaube ich, Wichtiges, nämlich die Feministinnen hatten sowohl Recht als auch Unrecht. Weil natürlich ist es so, dass die Arbeit zu Hause in der Arbeiterbewegungsgeschichte überhaupt keine Rolle spielt. Auch nicht in der Entwicklung der kritischen Psychologie, auch nicht in der Entwicklung der anthropologischen Menschheit. Nicht, kommt nicht vor, was Menschen pflegend und hegend, zärtlich und freundlich, liebend einander zugetan und so weiter tun, gehört nicht zur Menschwerdung dazu. Und das hat innerhalb der Geschichte der Arbeiterbewegung doch dazu geführt, dass die zentralen Ideen waren, die Arbeit zu Hause, wenn sie überhaupt zur Kenntnis genommen wird, muss abgeschafft werden. Nicht? Die ganze Gesellschaft eine einzige Fabrik. Vergesellschaftung der Hausarbeit, Vergesellschaftung der Küchen, Vergesellschaftung der Kindererziehung, dann bleibt kein Rest. Das war ein Irrtum. Aber über den Irrtum nachzudenken, dazu braucht es dann auch eine ganze Generation von Feministinnen. Also insofern hatten sie Recht, sich zu empören. Sie empören sich damit gegen eine ganze Arbeiterbewegungspolitik und Auffassung, die dann dazu führt, dass auch die, was als Feminismus und Frauenbewegung auftaucht, als, wie sagte ein Kollege von mir an meiner Universität für Wirtschaft und Politik, die Frauenbewegung ist doch nur eine Turbulenz an der Oberfläche und wird ganz bald verschwinden zugunsten der ernsthaften Dinge. Und so geht es immer weiter, nicht? Das ist nicht wichtig. Man macht erst die wirklich ernsthaften und spannenden Dinge. So, insofern war die richtig, die Idee von den Feministinnen hier kritisch anzusetzen, und sie war falsch, weil sie den Marx gewissermaßen missverstanden haben, weil er gar nicht gesprochen hat zur Hausarbeit, wo der Mensch zu Hause ist und nicht, sondern er hat im Sinne von Heimat und Wohnung und Hoffnung gesprochen. Wo die Menschen arbeiten, sind sie praktisch ihrer Wohnung beraubt, ihres heimatlich Fühlens, ihres Zuhause-Seins beraubt. Und wo sie dann doch zu Hause finden, da arbeiten sie nicht. Und für die Perspektive, die wir brauchen, um überhaupt politisch tätig zu sein, um Befreiung denken zu können, brauchen wir aber einen Begriff von Heimat und Zuhause. Oder so wie der Bloch das sagt, wir streben nach etwas, was jedem in die Kindheit scheint und wo noch niemand war, Heimat. So, das ist das Pathos von Marx gewesen, was von den Feministinnen mit der berechtigten Empörung, wie das Kind mit dem Bade zusammen weggeschüttet war. Ich lege das jetzt beiseite, und die ersten Ideen, die ihr vielleicht auch noch kennt, war, wir müssen den Arbeitsbegriff erweitern. Es muss auch Hausarbeit als Arbeit gezählt werden. Das ist eine unendliche Diskussion, die sogenannte Domestic Labor Debate, international geführt, ganze Bücherschränke voll davon, wird immer spitzfindiger und spitzfindiger, wird diskutiert, ist denn eigentlich Hausarbeit produktive Arbeit, ja oder nein? Ist sie wertschaffend, ja oder nein? Und wie geht sie in die Wertberechnung ein und so, bis es niemanden mehr interessiert hat, weil es so abhob von dem, was die Menschen bewegt hat. Die Diskussion ist ziemlich scheußlich zu lesen, dennoch ist sie ganz wichtig, und sie hatte gleichzeitig negative Folgen, oder negative kann man nicht sagen, sie hatte gleichzeitig solche Folgen wie, dass Lohn für Hausarbeit gefordert wird und dieses als Lösung der Problematik der Nichtbeachtung der von Frauen häuslich erbrachten Arbeiten gedacht war. Und natürlich ist Lohn für Hausarbeit eine Forderung gewesen, die CDU aufnehmen konnte. Einerseits, und andererseits, die auch jetzt noch eine Rolle spielt in der Form des Betreuungsgeldes und Ähnlichem, findet ihr das immer wieder auftreten. Und die Konsequenz darin ist, soll eigentlich unsere Lösung, für die wir streiten, darin bestehen, sämtliche Arbeit in die Lohnform zu überführen. Das ist auch ein ganz schrecklicher Gedanke, wie ihr schon aus Altenpflege und sowas wisst. Nicht? Da muss man nämlich ausrechnen, wie viel Zeit darf jeder für was und für welche Handreichung benutzen und so weiter. Und die Gesellschaft, die dann in der Perspektive aufscheint, ist gewiss keine, die man als Heimat ansehen würde, sondern eine, wo alles nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten berechnet wurde. Das ist also eine schwierige Perspektive und keine so sehr begrüßenswerte. Einerseits vom feministischen Standpunkt auch nicht. Andererseits vom Arbeiterbewegungsstandpunkt, den muss ich jetzt so umnennen, mit Empörung auch zurückgewiesen, weil dort die Befürchtung war, wenn wir den an die Lohnarbeit gefesselten Arbeitsbegriff aus dieser Fesselung lösen und sagen, aber das ist doch auch Arbeit, was die da zu Hause machen und was sie mit den Kindern, mit den Alten, mit den Kranken und so weiter tun, ist doch alles Arbeit, wenn man das macht, dann verliert man ja den Gegensatz zum Kapital, dann verliert man den Klassenkampf, hat ihn schon verloren, bevor er richtig durchgeführt ist. Also ist dieses etwas, gegen das wir uns wenden müssen, das gilt bis heute in der Linken. Ich habe die 4-in-1-Perspektive für die Frauen in der Linken ursprünglich konzipiert in einem ersten Frauenkongress in Esslingen und das gab enorme Empörung von Seiten der gewerkschaftlichen Männer, weil sie sahen, dass es wieder eine von den Tricks ist, uns aus dem Klassenzusammenhang rauszureißen und unsere antikapitalistische Stoßrichtung mit Füßen zu treten. So. Es gab übrigens auch da drin in den ganzen Debatten, wer sich da rein vertieft und schreibt seine Diplomarbeit darüber, viele Missverständnisse um Marx, so als hätte Marx gesagt, die Hausarbeit oder zu Hause vollbrachte Arbeit, Kuchenbacken oder so, ist nicht produktiv. Das hat er natürlich nie gesagt und doch geht es bis jetzt, auch bei Google oder sonst wo, könnt ihr das sofort finden. Marx hat gesagt, die häusliche Arbeit ist nicht produktive Arbeit. Marx hat gesagt, vom Standpunkt des Kapitals ist nur die Arbeit produktiv, die Mehrwert bringt. So, das ist natürlich ein völlig anderer Satz. Nur die Arbeit ist produktiv, aus der ich Profit rausholen kann. Wenn die Menschen zu Hause sind und machen dort wunderschöne Sachen, gibt das keinen Profit fürs Kapital, ist also vom Kapitalstandpunkt aus nicht produktiv. Aber ich will jetzt nicht die ganzen Missverständnisse um Marx hier herausholen. Ich habe auch einen Beitrag geschrieben, wie kann man eigentlich feministisch mit Marx arbeiten, nicht nur gegen ihn. Aber für mich blieb nach dem ganzen Hin und Her in der Geschichte des Feminismus und in der Geschichte der Arbeiterbewegung, wobei ich immer zu beiden Bewegungen gehört habe oder mich dazu gezählt habe, gibt es das Problem, dass wir einen anderen Weg suchen müssen. Wir müssen also das, was mit dem Zuhause gesagt ist, gleichzeitig falsch und richtig denken können, müssen also einen Weg suchen, in dem die eine Arbeit so gut aufgehoben ist wie die andere. Und wie machen wir das? Also nicht der gleichen Logik unterwerfen. Ein Teil der Logik, nämlich ein Teil der feministischen Kämpfe, ging auch darin, nicht nur alle Arbeit in die Lohnarbeit zu überführen, sondern auch alle Arbeit in den gleichen Begriffen zu denken. Das hat große Probleme, das werdet ihr sicher leicht aus einem Alltag nachvollziehen können, weil nämlich die Arbeit fürsorgend, liebend, hegend, pflegend anderen Zeit- und Logikgesetzen gehorcht. Die kann man nicht beschleunigen, automatisieren, rationalisieren, immer schneller machen. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Also braucht man zwei verschiedene Logiken für die verschiedenen Arbeiten, für die, die Profit bringen und für die, die in anderem Bereich sind. Also habe ich schon mal zwei nebeneinander. Also die Lohnarbeit und die häuslich fürsorgende Arbeit in zwei Blöcken. Da gibt es eine wunderschöne Filmszene. Die zwei Blöcke ist natürlich, wie ihr gleich euch sofort erinnert, ist ja die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Ursula von der Leyen. Ihr habt es schon wieder vor euch und dazu gibt es eine schöne U-Bahn-Szene. Zwei U-Bahnen fahren entgegengesetzt in den Bahnhof. Die Türen öffnen sich gleichzeitig. Aus dem einen Zug kommt herausgerannt eine Mutter mit zwei Kindern auf dem Arm und rast bis in die Mitte. Von der anderen Seite kommt der Mann raus und rast ebenfalls bis dahin, schnappt die Kinder, rast zurück, sie rast zurück. Die Türen schließen sich, beide schaffen ihre U-Bahnen. Der eine hatte Frühschicht, die andere hat Spätschicht. Und so konnten sie es lösen, partnerschaftlich. Beide gleich verantwortlich für Häusliches, Soziales, Kindererziehung und so weiter. Beide in Lohnarbeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war perfekt partnerschaftlich gelöst da drin. Und wenn man das sieht, sieht man natürlich sofort in dieser kleinen Szene, da fehlt irgendwie alles. In diesem Leben dieser beiden fehlt alles. Das Leben zum einen, die eigene Möglichkeit von Entwicklung, Entfaltung, Muße, Kreativität, Künstlerisches und es fehlt die Möglichkeit, politisch gestaltend in Gesellschaft einzugreifen, also die Bedingungen des Lebens mitzugestalten. So habe ich also mit dem einen Bild und mit der Hoffnung, dass ich die beiden Päckchen jetzt nebeneinander stelle, sofort vier Päckchen nebeneinander. Denn auch diese beiden kriege ich weder in die Lohnform noch in die häuslich fürsorgende Arbeit. Die Notwendigkeit, politisch gestaltend sich zu betätigen und die Möglichkeit und auch historische Notwendigkeit, dass unter Menschsein auch Entwicklung kreativer, schöpferischer Fähigkeiten zu betrachten, wo der Mensch, sagt man, Selbstzweck ist, der Zweck des Handelns der Mensch selber ist. So. Ich habe also nach etwa 30 Jahren, in denen ich das immerzu wieder versucht habe, je anders zu denken. Ich kam immer wieder auf die Vereinbarkeiten von Beruf und Familie mit schlechtem Gewissen. Und so habe ich endlich das zusammengetragen und es nebeneinander stehen lassen. Keine Ja-Nein-Lösung, keine hierarchische Über- und Unterordnung, sondern dieses, dass es über- und untergeordnet ist, selbst als Herrschaft zu entziffern. Und stattdessen eine andere Politik vorzuschlagen, die jetzt andere Begriffe braucht, nämlich Verknüpfung, Wechselwirkung, Zusammenhang, Widerspruch und auch diese anderen Begriffe jetzt anzuwenden. Und Prozesse zu denken, nicht Wesenheiten und es ist so, sondern alles ist in Veränderung, im Fluss, in Bewegung. Und was wir tun müssen, ist es studieren nach der veränderlichen Seite hin, eingreifen, dann sehen wir, wie weit wir kommen können und dies zu üben. So wie Brecht ist ein wirklicher Lehrmeister von mir. Ich komme immer zu, an allen möglichen Stellen wieder darauf, das ihn neu zu lesen und Neues in ihm zu entdecken. Und der hat diesen wunderbaren Satz gesagt, wir dürfen doch nicht, wenn wir den Fisch im Netz sehen, uns beklagen, dass der Fisch im Netz liegt, sondern wir müssen studieren, wie das Netz geworfen wurde. Anders bleiben wir sozusagen im Elend stecken und im Jammern. Also nicht von oben nach unten Herrschaft denken, sondern jetzt kommt der nächste wirkliche Eingriff. An irgendeiner Stelle ist er dann auch in diesem Buch drin. Herrschaft auch durch uns getragen zu denken. Also nicht, dass die anderen Herrschaft über uns ausüben, sondern dass wir diejenigen sind, die Herrschaft oder herrschaftliche Strukturen wiederherstellen. Weg also vom Opferdenken, Frauen sind Opfer der Verhältnisse oder der Männer, weg damit. Also weg mit dem Jammer, sondern untersuchen, was tun wir praktisch, um diese herrschaftliche Gesellschaft von Ausbeutung, Hunger und Not, Lieblosigkeit selber wiederherzustellen. Das ist die Forschungsfrage. Das ist auch ein schöner Bündelsatz von Brecht, den habe ich jetzt aufgeschrieben, muss ich nicht auswendig sagen. Der sagt, über was Herrschen ist, besteht eine verkehrte Meinung bei einigen. Die meisten Leute wissen Zeit ihres Lebens nicht, dass sie beherrscht werden. Das ist eine Tatsache. Sie meinen, sie tun, was sie auch täten, wenn es überhaupt keine Obrigkeit oder sonst was herrscht, gäbe, sagt Kalle in den Flüchtlingsgesprächen und spricht so auf ganz knappe Weise, dass Herrschaft die Beherrschten braucht, die ihr Beherrschtsein praktisch tätigen Tag und Nacht. So. Und Marx sagt es im Übrigen etwas anders, aber auch und wird dann von mir hineingenommen in die Frage, wie produzieren wir unsere eigene Unterdrückung. Bei Bei Marx heißt das in der dritten Feuerbach-These, nur das kleine Stückchen davon, Selbstveränderung und Veränderung der Umstände fallen zusammen. Auf Deutsch, für uns, das ist ja schon Deutsch gewesen, aber für uns nochmal, wenn wir gesellschaftlich etwas ändern, verändern wir uns, indem wir das tun. Wir können es nicht verändern und selber gleich bleiben. Wir können nicht gleich bleiben und etwas verändern, sondern das ist ein ineinander verhakter Prozess und um den geht es. Die 4-in-1-Perspektive bündelt also jetzt als Perspektive für die Politik diese vier Bereiche. Der in Erwerbstätigkeit, Lohnarbeit gefangen ist, der, den ich als fürsorglich häuslichen, freundlichen, pflegenden bezeichne. Seit ich bei Dorothee Sölle gerade wieder für den Kirchentag neu gelesen habe, wieso nennt ihr das Reproduktion? Für mich waren die Kinder immer neu. Wo kommt das Reh her da drin? Also zögere ich, das wirklich Reproduktion zu nennen, weil es ist natürlich nicht Reproduktion, sondern das ist es nur vom Standpunkt, die fertigen Arbeitskräfte sich zu denken. Ne? Und wann werden sie wiederhergestellt und stehen wieder da? Aber für uns, die wir Kinder zur Welt bringen und sie aufziehen und so, sind die natürlich immer wieder neu und ganz neu zu wachen sie auf und eignen sich die Gesellschaft an. Und das hat mit Reh eigentlich wirklich gar nichts zu tun. Also spreche ich das jetzt immer aus, den fürsorglichen, pflegenden, liebenden Bereich. Der zweite, der dritte, die Selbstentwicklung, schöpferische Tätigkeit, Lernen, was immer ihr für euch braucht, Cello spielen oder wie Beate im Chor singen oder so. Und die politische Gestaltung. Das sind die vier, die ich jetzt zusammengesprochen habe, als 4-in-1-Perspektive, weil sie sollen in ein Leben hinein. Die vier Bereiche menschlichen Tätigseins sollen in ein Leben hinein. Das hat natürlich enorme Folgen für die Kämpfe um Zeit. Wir können es uns nämlich, wenn wir vier Bereiche haben, nicht leisten, mehr als 4 Stunden in jedem Bereich zu verbringen. Das bedeutet, für die Erwerbsarbeit mehr als 4 Stunden geht nicht. So. Das ist ja auch leicht zu verstehen. Noch ist es ganz leicht zu verstehen, wenn auch ganz schwierig zu machen. Die Widerstände sind auf 2 Weisen für mich unerwartet ungeheuer gewesen. Den einen habe ich euch schon gesagt, aus der Arbeiterbewegung sind die Schwierigkeiten, dass sie denken, das Antikapitalistische geht dabei verloren, weil du die 3 anderen Bereiche noch hast und weil doch auf diese Weise, wenn man zum Beispiel nur noch 4 Stunden Lohnarbeit hat, sie weniger wichtig genommen wird, geradezu mit Notwendigkeit. Andere Bereiche werden sich dahin drängen und auch alle ganz wichtig sein. Und die Identität hängt nicht allein daran. Und all diese wunderbaren Arbeiterbilder, die ja auch ein schönes Pathos haben, gehen auch nicht mehr so richtig. Nicht alle Räder stehen still, wenn dein starker Armes will, auch schon wieder keine Frau drin. Sie hat gerade Sehnenscheidenentzündung oder so. Nichts ist mit Rädern. Also das ist die eine Gruppe. Es gibt seltsame Allianzen jetzt im Widerstand. Also einmal die Gewerkschaftslinke in der Linken. Das trifft mich am meisten, weil ich auch zur Gewerkschaftslinken gehöre. Und das andere, die Liberalen, die aus dem Grünen zur Linken kommen. Das sind die, die sagen, ich tue nur, was ich will. Und ich will zum Beispiel gar nicht Politik machen. Ein wunderschönes Gedicht von Brecht dazu. Ich zum Beispiel, sagt Brecht, will gar nicht Politik machen. Heißt das, ich will kein Subjekt von Politik sein? Und heißt das, ich will auch kein Objekt von Politik sein? Und wie kann ich kein Objekt von Politik sein, wenn ich kein Subjekt bin von Politik? So gesehen heißt es wohl, dass ich mein ganzes Leben Politik machen muss und es dabei verliere. Das war jetzt Brecht wörtlich. Also, die seltsamen Allianzen. Und es gibt die Allianz der passiven Revolution. Ist das ein Begriff, der euch allen schon längst geläufig ist? Nein. Das ist ein Begriff von Gramsci. Unbedingt braucht man den. Der untersucht, wie die Forderungen der sozialen Bewegungen aufgenommen werden ins herrschende Projekt, in den herrschenden Block und dort einen Platz bekommen, wie zum Beispiel Lohn für Hausarbeit. Das kam aus der Frauenbewegung, wird aufgenommen von der CDU. Das ist eine passive Revolution, weil die CDU ändert an der Stelle ihre Politik. Sie nimmt das Stück auf, aber leider wird dieses Stück auch verändert. Derweilen und ist dann weniger revolutionär. So haben wir die Revolution passiv. Die, die das wollten, ereilt es hinterrücks. Das nennt er passive Revolution. Und heute für euch hat die FAZ, die kennt ihr aber, die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat etwas Wunderbares extra für euch heute geschrieben und im Leitartikel. Und zwar etwas schlägt er vor, so, der Wahlkampf der Schwarz-Grünen geht vor nach dem Prinzip der asymmetrischen Demobilisierung. Das ist genau das, was Gramsci unter passiver Revolution versteht. Sie erklären es dann. Die Anhänger der politischen Konkurrenz werden durch politische Zugeständnisse wie Mindestlohn, Renten, doch ein bisschen besser und so weiter, eingeschläfert oder sogar für sich gewonnen, für Schwarz-Grün. Das betrifft besonders die Frauenquote, die Homo-Ehe und die Mindestlöhne. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien sind dann nur im Kleingedruckten zu finden und wird niemand mehr vom Stuhl reißen. Das machen Sie jetzt in der FAZ, im Leitartikel. Asymmetrische Demobilisierung der sozialen Bewegungen und der verschiedenen Parteien. Ihr werdet es auch sehen, dass das genau so jetzt passiert. Aber es gibt noch andere merkwürdigen Allianzen, zum Beispiel das Erziehungsgeld natürlich, das Betreuungsgeld ist auch so eins runtergenommenes ins herrschende Projekt, in den herrschenden Block. Dann Eliteschulen und Unis. Elite-Unis, Elite-Schulen, das ist das die Entwicklung aller Fähigkeiten, schöpferischen eines jeden, wie Marx das sagt, dass sie die Voraussetzung für die Entwickler aller ist. Die Entwicklung eines jeden ist die Voraussetzung für die Entwicklung aller. Kann man natürlich auch wieder durchschneiden und nur die Entwicklung eines jeden, sofern er begabt genug ist oder sie und auf eine Eliteschule geht und dann die anderen fallen gelassen werden, ist auch so eine Allianz. Und dann noch etwas Schmerzliches, für mich besonders Schmerzliches. Es gibt eine Initiative für Arbeitszeitverkürzung. Ich bin auch irgendwie da drin, weil ich gehofft habe, ich könnte sie ein bisschen bewegen, kann ich aber nicht. Ich muss das ganz kurz machen, weil ich jetzt auf den Herrschaftsknoten kommen will, weil ich denke, dass Sie den überhaupt nicht sehen und nicht berücksichtigen. Die Politik ist so, es gab einen offenen Brief an alle Vorstände der Gewerkschaften, Kirchen, Parteien, soweit sie ein bisschen links sind, also SPD, Linke, Grüne und so, dass die Arbeitslosigkeit nur dann eingedämmt werden kann, wenn eine rigorose Arbeitszeitverkürzung, die jetzt angesagt ist, durchgeführt wird. Und die Losung ist die 4-Tage-Woche. Und ich habe auf zwei dieser Treffen habe ich geredet, das bleibt alles beim Alten. Die 4 Tage, das bleibt alles beim Alten, weil ihr die anderen Bereiche nicht da drin habt. Sondern das ist wie früher die IG Metall, Samstag gehört Fatih uns. Das ist nicht die Lösung für das Problem, was wir haben, dass ein Teil der gesellschaftlichen Arbeit entweder auf Frauen unbezahlt heruntergeladen wird oder aber überhaupt nicht getan wird, also eine ganze Generation verwahrlost, weil die Frauen in Teilzeitarbeit mühsam versuchen, den Ernährer sind sie losgeworden, aber leider auch irgendwelche Möglichkeiten außerhalb von Hartz IV aufgestockt mit ein bisschen Teilzeitarbeit zu existieren und also können sie auf die Kinder in dieser Weise nicht mehr achten und so weiter. Das bleibt alles beim Alten, wenn man einfach 4-Tage-Woche oder Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden ist ihre Idee im Sonsten. Während übrigens, würden Sie etwas Makroökonomie studieren, aber es nützt nichts, es Ihnen zu sagen, es sind Ökonomen dabei, klar wäre, dass die Produktivkraftentwicklung inzwischen so ist, dass wenn ich sage, 20 Stunden reichen pro Woche, ich weiß, dass das falsch ist, weil es weniger sind. weniger, die noch gebraucht werden als 20 Stunden, wenn man alles gleich auf dem gleichen Stand, sagen wir mal, wie 1980 haben will. Brauchen wir weniger als 20 Stunden, wenn wir das nicht machen, sondern das Rentenalter heraufsetzen und 40 Stunden die Woche oder 38 oder sonst was machen, nehmen wir in Kauf einen wachsenden Berg von Arbeitslosen. Das heißt, der Reichtum der Arbeit wirkt sich gegen die Arbeitenden aus. So, das ist dieses, deswegen ich die Initiative für Arbeitszeitverkürzung letztendlich mit einem offenen Brief mit Nein beantwortet habe, aber das ist auch ein bisschen winzig, ne? Nur einen offenen Brief zu schreiben und Tagungen zu machen zu 4-in-1. Das entscheidend Revolutionäre in der 4-in-1-Perspektive ist, wie ich vorher gesagt habe, die Sache mit dem Herrschaftsknoten. Jetzt lege ich das auseinander und hoffe, dass das einfach und gut zu verstehen ist. Und da hoffe ich auf eure Diskussion. Und als Herrschaftsknoten denke ich, das ineinander verflochten sein unterschiedlicher Stränge, das hatte ich vorhin ausgeführt, dass die unterschiedlich sind, die einander abstützen und halten und von denen eine Reihe gar nicht sichtbar sind, die in ihrem Wirkungszusammenhang aber die kapitalistische Gesellschaft am Laufen halten. Verflochten sind in diesem Knoten das profitgetriebene Agieren des Kapitals, das sich lebendige Arbeit in der Form der Lohnarbeit einverleibt und damit die Arbeit, die ihre Quelle ist, austrocknet und einspart. Das wisst ihr auch, dass das der zentrale Widerspruch ist, ne, dass sie Arbeit den Reichtum bringt und gleichzeitig wird die immer weiter verkürzt, sodass man immerzu in diesem Widerspruch ist und von Krise zu Krise geworfen wird, weil dieses nicht machbar ist. Und in der Krise, wenn dann so und so viele eingehen und man kann das wieder von vorne anfangen oder Rüstungsausgaben an die Stelle setzen oder irgendwas wird einem schon einfallen. Das ist also schon ein komplizierter dialektischer Zusammenhang. Dann die Unsichtbaren, jetzt kommt der zweite Schrank, die unsichtbaren, ungesprochenen und geschichtslosen Taten, die allesamt zur Wiederherstellung des Lebens der Menschen und der sie umgebenden Natur nötig sind. Beides, die Ökologiefrage und die Frauenfrage, sind zumeist ungesprochen und unsichtbar da drin. Sie bilden einen eigenen Strang, haben eine eigene Zeitlogik, lassen sich nicht rationalisieren oder effektiver und schneller schaffen, um gewinnbringend zu sein. Ihr wisst, dass das versucht wird, aber es ist wirklich nicht so ohne Schrecken zu machen und auf Dauer vielleicht gar nicht. Die unterschiedlichen Formen, wie das ausgetragen wird, von der liebenden Mutter, die sowieso alles selbstlos tut, zur heroischen Krankenschwester. Wir haben noch Florence Nightingale in der Schule gelernt, die an die Betten der im Krieg um Beine und Arme gebrachten eilten und sagten, was sie für Helden sind. Also die heroische Krankenschwester, die ehrenamtlich Wohltätige bis zum Umweltschützer sind ebenso bekannt wie die Katastrophen, die hinterrücks die Menschen überfallen, von der Verrohung und Verwahrlosung ganzer Generationen und Bevölkerungsteile bis zur Unbewohnbarkeit der Erde. Das wird ja auf und ab von euch diskutiert und ihr wisst es auch alle. Viele dieser Tätigkeiten bleiben unsichtbar. Vieles wurde in den entwickelten kapitalistischen Ländern in die Lohnarbeit überführt, wo es ein geduldetes, schlechtes und schlecht bezahltes Ansehen hat. In diese Verklammerung geht ebenso fast unerwähnt die Vernachlässigung der Menschen als Menschen ein. Entwicklung ist nur Elite, etwas, was sich nur Reiche leisten können, während die Regungen, menschlich Mögliches zu entfalten, in den Konsumbereich gebracht und dort erstickt werden, der zugleich eine Grundlage für Wachstum und Verbrauch ist. Insofern hängt auch dieses schon wieder da heftig drin. Und ebenso unbemerkt bleibt, dass Menschen subaltern in Unmündigkeit gehalten bleiben in Bezug auf die Gestaltung der Gesellschaft, was wir dann das Politische nennen. Diese vier Stränge sind vielfältig eingeflochten, abgesichert, ausgestaltet und finden sich in unseren eigenen Gewohnheiten, Taten, in unserer Moral, im Hoffen und Begehren, im Common Sense. Gramsci, den ich eben schon genannt habe, hat gemeint, dass die einzelnen Menschen ein ganz ungleichmäßiges Erbe antreten, aus den verschiedenen Gruppen, aus denen sie kommen, also irgendwelche, die ganz hinterwäldlerisch und abergläubig sind, antirassistische Initiativen, reaktionäre, faschistoide Verwandtschaftssysteme und so. Alles dieses haben sie ohne Inventarvorbehalt übernommen und werden nun in ihren Gefühlen hin und her gerissen. Sie finden das eine richtig und das andere auch schon vernünftig und so weiter. Und bis hin, schreibt Gramsci, dass sie passiviert werden, apathisch und unmündig, weil sie die Gefühle und die Gedanken nicht mehr zusammenbringen können. Sein Vorschlag dagegen ist, sie kommen nur daraus, wenn sie mit anderen gemeinsam ein kulturell-politisches Projekt verfolgen, die Gesellschaft zu verändern. Anders geht es nicht. Also Gramsci könnte an der Stelle auch nochmal nachlesen. Man kann sich das Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte vorstellen, auch wie enorm das Forschungs- und Praxisfeld ist, was zur Befreiung von Herrschaft bestritten werden müssen, muss und wie viele gehen müssen, verändern sich und ihre Bedingungen. Der Gramsci spricht als Aufgabe. Jetzt kommt ein Zitat. Die übrigen Zitate, die ich bisher gebracht habe, waren alle auswendig. Wenn ihr diese also nicht wörtlich wiederfindet, liegt das an meinem Gedächtnis. Aber jetzt ist es aufgeschrieben. Man muss eine Lehre erarbeiten, in der alle diese Verhältnisse tätig und in Bewegung sind. Wobei ganz deutlich festgestellt wird, dass der Sitz dieser Tätigkeit das Bewusstsein des Einzelmenschen ist, der erkennt, will, bewundert, schafft, insofern er bereits erkennt, will, bewundert und schafft und sich nicht als isoliert, sondern als voller Möglichkeiten begreift, die ihm von anderen Menschen und von der Gesellschaft der Dinge geboten werden, wovon er unvermeidlich eine gewisse Kenntnis hat. Aber warum in diesem Zusammenhang von einem Herrschaftsknoten sprechen und dann auch darauf bestehen, dass ihr jetzt mit mir darüber diskutiert und nicht einfach von einem Zusammenwirken? Ich gehe mal zurück zum Schuhwerk mit seinen Schnürsenkeln, wo man sehr früh schon den Knoten kennenlernt und auch die Lösung hat, wie man den aufdröselt. Jeder weiß, dass zwei Stränge zusammengebunden sind, so dass sie nicht leicht von selber sich lösen können. Damit das garantiert ist, kann man auch einen Doppelknoten machen. Wenn man vier oder mehr Stränge hat, wird es fast unlösbar. Wie der gordische Knoten, den man dann nur noch durchschlagen kann. Die Lösung bleibt dauernd Aufgabe. Aber worauf es jetzt hier ankommt, es gibt immer die Möglichkeit, am falschen Ende zu ziehen und so den Knoten fester und die Lösung unmöglicher zu machen. Das waren die ganzen falschen Allianzen, die ich vorher genannt habe. Im Projekt der Vier-in-Einem-Perspektive ist die Vorstellung vom Knoten und seiner tückischen Weise, sich beim Lösen festigen zu können, grundlegend. Das ist eigentlich auch einfach zu begreifen und zu erklären, wenn man sich den Druck in den Zeiten der großen Krise ansieht. Das habe ich vorher durchbuchstabiert, wenn man die in Lohn gefangene Arbeit ansieht und ihre Verkürzung aber als ausschließliche Politik betreibt und sonst nichts, muss man alle anderen gesamtgesellschaftlichen Arbeiten vernachlässigen. Und es ist evident, dass die Zielgruppe dieser Politik mit Entwicklung der Produktivkräfte immer kleiner wird. Immer weniger. Ihr wisst schon jetzt, dass das Prekariat fast so groß ist wie die Lohnarbeit. Ne? Und infolgedessen ist die Zielgruppe, die jetzt davon betroffen ist, wo denn die Gewerkschaften für einen Vollzeiterwerbsarbeitsplatz streiten, verglichen zur gesamtgesellschaftlichen Arbeit klein. Auf der anderen Seite verschwinden ja die vielen Arbeiten immer wieder, immer weiter aus dem sichtbaren Feld, während ihre in Lohnform überführten Teile den Sparmaßnahmen in der Krise zum Opfer fallen. Wie geschehend im Gesundheitswesen, im Schulwesen, in der Sozial- und Jugendarbeit. Die FAZ, welche meine Leib- und Magenlektüre ist, hatte auch heute Morgen schon für euch eine wunderbare Statistik gebracht, nämlich die ist ganz euphemistisch. Wir nähern uns der Vollbeschäftigung. Ganz rapide, wir sind schon fast vollständig drin. Es gibt nur noch einige schwere Fälle, die nicht automatisch vom Arbeitsmarkt aufgesaugt werden. Und jetzt passt auf, wer die schweren Fälle ist. Alle werden denken, das seien die Unqualifizierten und so, die Schulversager, die sich renitent dem Arbeitsmarkt entziehen. Nein, die schwer vermittelbaren sind die mit starkem Hemmnis, alleinerziehende Frauen, Frauen mit Kindern unter 3 Jahren, selbst dann, wenn sie einen Partner haben, und Frauen im Alter von 51 bis 64. Jetzt überleg mal, wie kurz die Frauen in diesem Plan vorgesehen sind, in dieser Gesellschaft einerseits, und andererseits, wie eigentlich geradezu penetrant sie uns vorführen, wie die Fürsorge und Pflege und das Leben selber nicht gedacht ist in diesem Modell oder nicht geplant oder nicht vorgesehen, und Vollbeschäftigung ist eigentlich auf der Gegenseite davon. Das heißt, die arbeiten eigentlich auch an der Akzeptanz der 4-in-1-Perspektive. Die vielen Sorge- und Reproduktionsarbeiten, jetzt habe ich die doch so genannt, finden sich allgemein in großer Not und für sie reicht die Zeit nicht. Daher müssen die Kämpfe anders geführt werden, denn als solche nur um Erwerbsarbeitszeitverkürzung. Beginnt man an diesem Strang zu ziehen, an dem anderen, wo die Kämpfe um die pflegenden, sorgenden Tätigkeiten sind, kommt Betreuungsgeld, Elterngeld, Müttergeld und sowas raus. Oder aber dieser Bereich soll gänzlich in Lohnform überführt werden, dann erfährt man ziemlich schnell, dass durchaus reaktionäre Mutterbilder an dieser Stelle verfolgt werden. Oder wie der Bloch das gesagt hat, dass das weibliche Geschlecht auf ewig ans Kreuz der Geschichte genagelt wird. Ihr merkt schon, das ist nicht meine Sprache, sondern die von Bloch. Es ist alleingezogen das falsche Ende, ebenso wie das andere. Der Knoten muss anders gelöst werden. Das Knotengewirr beim Alten zu lassen und vorsichtig am Strang allseitiger Entwicklung zu ziehen, hatte ich auch schon festigt, die Grenzen, die um die Ausbildung von Eliten gezogen werden, weil die Verknüpfung mit dem wirtschaftlichen Wachstum zur Unterstützung von wirtschaftlich Gebrauchtem geführt wird, was weder der allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit zugutekommt, noch der Entfaltung aller Sinne, sondern wie sichtbar zur Konzentration des Erfindungsgeistes auf das Machbare, was die Herrschaft und Indienstnahme von Natur anbelangt. Das könnt ihr auch sehen, das ist ungeheuerlich zurzeit. Verlängerung des Lebens für Reiche, Ersetzung ihrer Organe durch anderswo geraubte, fehlerfreie Kinder für einige und so weiter. Man muss eine Liste erstellen, welche Erfindungen und Entwicklungen den Ausschluss vieler aus dem allgemeinen Menschsein fördern, also Herrschaft stützen. Schließlich die Politik. Alle Verbesserungen in der politischen Stellvertretung, die gewiss nötig sind, rücken die Notwendigkeit nach hinten, dass es darum gehen muss, Politik von unten zu machen. Ich nenne das jetzt sozialistische Demokratie, in der alle befähigt werden, so spricht das Rosa Luxemburg, die Gesellschaftsgestaltung in eigene Hände zu nehmen. Das hört sich, ich weiß nicht, für euch, ihr seid jünger, und für euch hört sich das vielleicht nicht phrasenhaft an, weil wir nicht mehr so richtig daran glauben, dass uns das gelingen könnte. Aber es bleibt Fernziel, bleibt unsere Politik die Vertiefung von Demokratie als Handeln von allen. Bleibt das Experiment als Möglichkeit, Gesellschaft zu gestalten von vielen. Also nicht Arbeitszeitverkürzung für Vollbeschäftigung fordern und für diese das Wachstum, sondern Arbeitszeitverkürzung, damit ich Zeit habe für Märchen, für andere, fürs Politikmachen, für unerlässliche Erfindungen. Manchmal bringe ich das tatsächlich zusammen. Bleibt die letzte Frage an euch. Warum sich die Menschen in der jetzigen großen Krise nicht wehren, sondern diejenigen als ihre Vertreter zumeist wählen, die diese Krise politisch eingebrockt haben? Das tun sie ja nicht. Wir haben alle gedacht, jetzt das wird eine Hochzeit für die Linke, wenn die Krise so richtig kocht. Aber nein, CDU und FDP kommen richtig groß raus. Also, warum? Warum ist das so? Die Frage allgemeiner gestellt zeigt die Wege ihrer Beantwortung. Zu den sich festzurrenden Fäden des Herrschaftsknotens gehört als Leim, dass in den Befestigungen auch Belohnungen stecken. Der verschnürte Schuh erleichtert das Laufen. In jeder Herrschaftsform steckt nicht nur Gewohnheit, sondern damit auch Handlungsfähigkeit für die Unterworfenen. Das erschwert ein weiteres Mal, die Einzelnen zur Veränderung ihrer Lebensbedingungen zu ermutigen. Ohne Halt ist kein Halten. Die Lösung des Herrschaftsknotens ist daher nicht nur eine unerhört langfristige und komplizierte Arbeit. Sie kann nur in allen Bereichen zugleich begonnen werden und braucht die Kraft und die Zeit aller. Da rucken dann die Einzelnen alle an den Strängen, sie lockern ihren Griff auf die Erwerbsarbeit in Vollzeitform, wollen weniger Zeit dort verbringen und die frei gewordene Zeit der fürsorgenden Arbeit zu widmen und der Freundlichkeit in der Welt. Sie gewichten um, sie halten Lohnarbeit nicht mehr für das ausschließliche Zentrum ihres Lebens. Die einen wollen sich nicht mit ganzer Zeit dem Häuslichen widmen, die anderen, sondern beide erkennen in größerer Muße, dass menschliche Sinne mehr vollbringen, genussvoller, wenn auch immer noch anstrengend sind, als bloßes Abrackern in der einen oder anderen Form. Aufatmend blicken sie um sich, sehen, dass wenig zum Rechten steht und sehen auch, dass sie die Gestaltung der Gesellschaft gemeinsam vorantreiben, also Politik in ihre Hände nehmen müssen. In diesen vier Bewegungen zugleich lockern sich die Knoten, wird Herrschaft instabil. Diese Lockerung ist antikapitalistisch und radikal demokratisch. Deshalb ist mit systematischem Widerstand zu rechnen. Punkt.